Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ich fange mal nicht so ernst an bei einem Thema, das leider genauso ernst ist in der Sache wie vor dem Tweet von Elon Musk, also von dem Milliardär, dem Tesla-Gründer, dem Mann, der Raketen ins Weltall schickt und der vielleicht auch den Krieg beendet. Elon Musk hat eine Art Friedensplan aufgesetzt, 4 Punkte auf Twitter verbreitet. Punkt 1, ein neues Referendum über die Zugehörigkeit der Gebiete unter UN-Aufsicht. Die Krim, die Russland zugesprochen wird, gleichzeitig die Zusicherung der Wasserversorgung auf der Krim. Die Ukraine, 4. Punkt, bleibt neutral. Und dieser Plan, der stand dann zur Abstimmung. Das kann man auf Twitter machen, dass man so Abstimmungen da initiiert. Die sind ungefähr demokratietheoretisch genauso verlässlich wie das, was Russland da als Referenden gemacht hat. Aber ich sage Ihnen trotzdem mal das Ergebnis. Vorhin, wir haben so vor 1,5 Stunden geschaut, 2,3 Millionen Menschen hatten teilgenommen. Circa 40% haben für Ja gestimmt, 60% für Nein. Friedrich Küppersbusch ist mein Gast heute und darf jetzt erstmal abstimmen. Elon Musk, Friedensfürst oder Clown?
Eine Weltmacht. Also ich warte auf den Tag, wo er sagt, ich möchte einen eigenen Sitz im Sicherheitsrat. Es gab vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Gespräche zwischen Musk und der ukrainischen Regierung. 2 Tage nach dem völkerrechtswidrigen Überfall bat Zelensky offiziell Musk, Empfangsstationen zu installieren. Davon gibt es mittlerweile 11.000 Stück in der Ukraine. 50 Starlink-Satelliten, die also zu Musks System gehören, stehen im niedrigen Orbit über der Ukraine. Und angefangen vom Mobilfunknetz, also dass Menschen in der Ukraine miteinander telefonieren können, bis hin zur Steuerung der Artillerie, auch zu Wasser, der Erfolg von Drohnen, U-Booten, das alles beruht auf der Technologie von Elon Musk. Und damit ist er im Grunde ein Kriegsteilnehmer, eine Militärmacht völlig neuer Qualität. Was ist, wenn die Russen sagen, naja, die Ukrainer werden Landgewinne erzielen, solange diese Satelliten da über der Ukraine stehen, schießen wir die doch mal ab, dann haben wir einen partiellen Weltraumkrieg. Also das ist schon eine Dimension, die wir aus bisherigen Kriegen nicht kannten.
Aber ich meine, man könnte gerade, weil Sie das so darstellen, wie stark sich Elon Musk engagiert hat, das ist auch etwas, was ihm viele jetzt in dieser Situation vorhalten, sagen, wie kannst du, wenn du eigentlich doch auf der Seite der Ukraine stehst, jetzt sowas in den Raum stellen? Man könnte sagen, gerade weil es so ist, gerade weil er klar gemacht hat, deutlich gemacht hat, wo er politisch steht, ist es umso glaubwürdiger, wenn er sagt, aber es geht so nicht weiter. Er hat selber auch übrigens noch einen Tweet hinterhergeschickt und gesagt hat und hat darin gesagt, man könne im Prinzip das komplett verwerfen, aber vielleicht wird es am Ende genau das Ergebnis sein, aber zwischendurch werden viele Menschen gestorben sein.
Also Länder, die militärische Unterstützung leisten, gibt es viele, auch Deutschland, wenn da auch immerhin noch viel Spin-Doctoring dran ist, dass es noch mehr sein müsste. Aber das auf der anderen Hand auch mit der Bemühung, diese Katastrophe da irgendwie zu beenden und jeden Tag zu nutzen, an dem man Menschenleben retten kann, da ist mir Musk so außergewöhnlich sympathisch, denn es gibt genug Player in diesem Katastrophenspiel, die sich völlig aufs Krieg gewinnen, konzentrieren und weniger danach fragen, wie gewinnen wir denn den Frieden? Das bleibt mir unheimlich, dass es dafür eine Person von dieser unfassbaren Machtfülle gibt und nicht internationale völkerrechtliche Instanzen. Das muss mir Angst machen, klar.
Ich habe diese Frage natürlich auch hier unserem Publikum mitgegeben. Diese Frage, wie sinnvoll können eigentlich zu diesem Zeitpunkt Verhandlungen sein? Letztendlich, ich meine, ob man Elon Musk nun ernst nimmt auf diesem Feld oder nicht, was er da propagiert oder was er da in den Raum stellt, ist ja im Prinzip die grundpolitische Frage, ne? Wie sehr können wir gerade verhandeln? Wie weit kann man da gehen bei Verhandlungen? Macht es überhaupt Sinn? Daniel Klamka schreibt, die Verhandlungen, gehen die überhaupt noch? Denn Putin hat ja einen Zug losgeschickt und keiner weiß genau, was drin ist. Andere sagen, ja, was ist die Alternative zu verhandeln? Weitere Eskalationsstufen? Petra Stefan schreibt das. Welche gibt es denn dann noch? Aber auch gleichzeitig diese Frage, die Anja Lohse stellt, man muss den Weg für Verhandlungen immer offen lassen, aber jetzt die Frage im Moment, oder vielmehr die Aussage im Moment, macht es aber keinen Sinn. Und damit bin ich bei einer Person, von der ich weiß, dass sie sich über sie ärgern in ihrer Rolle in der Hinsicht, nämlich die Außenministerin Annalena Baerbock, Friedrich Küppersbusch, weil sie ihn zu sehr betont, dass es keinen Raum für Verhandlungen gibt. Aber ist das nicht de facto gerade eigentlich die realistische Einschätzung einer westeuropäischen Außenministerin?
Also ein Außenminister, eine Außenministerin, die sagt, es gibt nichts zu verhandeln, kann zurücktreten. Es ist ihr verdammter Job zu verhandeln. Und dass man da nicht nur mit Buddies Win-Win-Situationen erlebt, sondern zum Beispiel mit Schurkenstaaten schmierige Kompromisse macht, das probieren die Grünen ja gerade aus, indem sie Erdgas wirklich bei jedem Verbrecher, der Badrani auf dem Baum ist, kaufen. Von daher ist diese Ehrpusseligkeit, wir reden nicht mit dem Russen, inzwischen schon auch hat einen russistischen, rassistischen Beiklang für mich manchmal.
Hat sie nicht vor allem einen realistischen Beiklang? Wir haben doch so häufig erlebt, dass das, was bei Verhandlungen herausgekommen ist, letztendlich keinen Bestand hatte.
Das, was Elon Musk zum Beispiel vorschlägt, ist eine Coverversion von Minsk II, also eine Volksabstimmung in diesen Gebieten, eine Neutralität der Ukraine, Sicherheitsgarantien von anderen Ländern. Der Musk hätte auch einfach sagen können, lieben Gruß von Frau Merkel. Und das war immerhin nicht nur die eine Hand der Drohung und die Panzerfaust, sondern auch der Samthandschuh, der ausgestreckt wurde, was können wir denn machen? Bei Frau Baerbock stört mich das, selbst in Momenten, wo tatsächlich die Zelensky-Regierung über Erdogan mit Putin verhandelt, Stichwort Getreideschiffe, sie am gleichen Tag sagt, mit denen darf man nicht verhandeln. Da muss man sich dann auch fragen, ist das noch Unterstützung für die Ukraine oder wird da schon verheizt?